Guten Morgen, liebe Gemeinde. Am vergangenen Wochenende waren wir mit circa 85 Menschen hier aus unserer Gemeinde auf Gemeindefreizeit in Neukirchen im Knüllhaus und wir haben uns dort mit dem Thema Prägungen beschäftigt. Und da galt es zunächst am ersten Abend für sich, folgende Fragen zu beantworten. Wie bin ich geprägt worden? Welche Personen haben mich positiv, vielleicht auch negativ geprägt und beeinflusst? Und woran merke ich das heute? Welches Ereignis hat mich tiefgreifend verändert, geprägt? Und womit habe ich mich vielleicht auch selbst überrascht? Und wie kam es dazu? Ich denke, bei manchen Dingen sind wir uns durchaus bewusst, dass sie uns geprägt haben, wie zum Beispiel die Kriegs- und die Nachkriegszeit der älteren Generation. Oder wie auch bei mir das Erleben der DDR als kommunistisches System. Das sind Prägungen, die durch gesellschaftliche Umstände auf uns wirken, ohne dass wir uns dem überhaupt entziehen könnten. Und ganz ähnlich ist das auch mit Prägungen durch Eltern, Großeltern, Verwandte. Da geht es dann meistens um bestimmte Verhaltensweisen oder auch um eine bestimmte Art von Frömmigkeit, die uns anerzogen wird, so wie wir geprägt werden. Und diese Prägungen haben auch später in unserem Leben Einfluss auf alles, was wir erleben und womit wir uns vor allen Dingen neu auseinandersetzen müssen. Man kann sagen, die Prägungen sind wie eine Art Brille, durch die wir die Welt betrachten und die uns beim Beurteilen der Dinge beeinflussen. Meist geschieht das unbewusst, aber gerade dazu hat uns die Gemeindefreizeit eingeladen, einmal bewusst darüber nachzudenken. Das ist auch nicht schlimm, dass wir so geprägt werden. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Wir tun das selber auch mit unseren Kindern. Aber es ist gut, sich von Zeit zu Zeit bewusst zu machen, was oder wer hat mich eigentlich geprägt? Und sind das gute Prägungen? Sind die hilfreich für mein Leben? Oder sind sie vielleicht auch hinderlich? Wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit im System der DDR denke und daran, was Christsein für uns damals bedeutet hat, dann bin ich schon dankbar für diese Prägung. Es ist eine Prägung, die für mich die Aufschrift Bekenntniskirche trägt. Denn wer in der DDR zur Kirche ging, der bekannte sich zu etwas, das ansonsten keine große Bedeutung in der Gesellschaft hatte. Ich hatte das Glück, in den 80ern groß zu werden, das heißt in einer Zeit, in der die christlichen Kirchen in der DDR eine immer größer werdende Rolle gespielt haben, bis sie schließlich im Jahre 1989 zu den großen politischen Umwälzungen beigetragen haben. Ich glaube schon, das hat mich und meinen Glauben sehr geprägt, ohne Frage. Ich lebe mit dem Bewusstsein, dass es wichtig ist, sich zu seinem Glauben zu bekennen und dass dieses mutige Bekenntnis auch umwälzende Folgen haben kann und darf. Ja, ich bin offen für große Dinge, die durch mutiges Bekennen ins Rollen gebracht werden, weil ich selbst das als etwas Positives erlebt habe. Genau dieselben gesellschaftlichen Umstände können einen anderen Menschen aber ganz anders geprägt haben, nämlich so, dass sie gelernt haben, dass eine freie Meinung gefährlich ist, dass sie bestraft wird, dass es sich nicht lohnt, für ein Ziel zu kämpfen, dem nicht die Masse nachläuft, weil man dabei den Kürzeren zieht. Und wer die DDR so erlebt hat, wird sich schwer tun mit einem eigenen Standpunkt, der wird vielleicht auch in unserer von Freiheit geprägten Gesellschaft sich trotzdem dem Mainstream anpassen, einfach weil das sicherer ist. Man kann sich in der Masse verstecken. Das heißt, ähnliche Erfahrungen müssen nicht unbedingt zu denselben Ergebnissen oder Prägungen führen. Ein anderes Beispiel. Jemand, der Kirche immer als etwas Steifes, Unnahbares, Unechtes erlebt hat, etwas, das ihn nicht berührt, der wird immer eine gewisse Skepsis in sich tragen gegenüber allem, was genau diese Art von Frömmigkeit verkörpert. Und er wird vielleicht eine Neugier und Sehnsucht in sich tragen gegenüber allem, was Glauben auf authentische und lebendige Art und Weise zu vermitteln sucht. Wer sich aber zum Beispiel in einer anonymen und klar strukturierten Kirche immer wohlgefühlt hat, für wen Distanz und Unnahbarkeit eine Selbstverständlichkeit sind, der wird sich eher schwer tun mit zu viel Nähe und mit lebendigen, modernen Strömungen in einer Gemeinde. Was ich damit sagen will, ist, jeder soll für sich selbst prüfen, wovon er oder sie geprägt worden ist. Und diese Fragen, die ich am Anfang genannt habe, einmal im Stillen für sich oder auch mit einem anderen im Gespräch klären. Wie stehe ich heute zu den Prägungen meiner Kindheit und Jugend? Sind sie mir eine Hilfe auf meinem Lebensweg oder behindern sie mich vielleicht auch, das zu werden, das ich werden kann, das, was in mir liegt? Ich denke, es ist wichtig, sich der eigenen Prägungen bewusst zu werden, gerade auch im kirchlichen oder religiösen Sinn, um eigene Urteile und Haltungen reflektieren zu können, selbstreflektiert betrachten zu können, um sich dann entweder zu dem Bewerten zu bekennen oder sich gegebenenfalls auch für etwas Neues zu öffnen. Warum ich das alles erzähle, natürlich nicht nur im Rückblick auf die Freizeit, sondern auch, weil der Predigttext, den wir gerade als Schriftlesung gehört haben, uns von Paulus berichtet. Er ist auf seiner zweiten Missionsreise, er ist bis nach Athen gekommen und er hält dort auf dem Areopag eine missionarische Rede. Und als ich den Text so gelesen habe, da habe ich gemerkt, ja, der Paulus kommt da auch mit gewissen Prägungen in diese Stadt und muss gucken, wie beurteilt er die Athener, wie kann er den Athenern Jesus Christus nahebringen. Und das Tolle ist, dass er seine Prägungen nicht nutzt, um ein vernichtendes Urteil zu fällen über die Athener und die Menschen, die dort wohnen, sondern um den Athenern Gott zu verkünden, der sich durch Jesus Christus offenbart und manifestiert hat. Und ich möchte heute an zwei Prägungen bzw. Glaubenshaltungen von Paulus verdeutlichen, wie er einmal eine Prägung bestätigt und sich dazu bekennt, also ihr treu bleibt, und wie er eine andere Prägung, mit der er groß geworden ist, ablegt, eine 180-Grad-Wende erlebt. Die erste Prägung bzw. Glaubensüberzeugung lautet, Paulus glaubt an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist interessant, dass Paulus das, was er selbst als gut und richtig erkannt hat und was er von klein auf als Wahrheit mit auf den Weg bekommen hat, dass ihm genau das als erstes bei den Athenern negativ aufstößt. Wir lesen, während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Paulus stört sich an dem Polytheismus, also an dem Vielgötterglauben, der damals in der hellenistischen und griechischen Philosophie gang und gäbe war und den wir auch heute noch weit und breit erkennen können. Er glaubte als Jude an den einen Gott, den einen Ursprung für alles Leben auf der Erde, an den Schöpfer von Himmel und Erde, dem alle Bereiche unseres menschlichen Lebens unterworfen sind. Der Monotheismus, also der Glaube an einen Gott, der war schon immer ein Alleinstellungsmerkmal der Israeliten. Vor allen Dingen gegenüber den Nachbarvölkern des Volkes Israel. Im Alten Testament gibt es ganz viele Erzählungen über die Kämpfe des Volkes Israel mit eben jenen Völkern, die an viele Götter geglaubt haben. Und es wird uns auch oft berichtet von der Gefahr, dass sich das Volk Israel abwendet von dem einen Gott und hinwendet zu den vielen anderen Göttern der Nachbarvölker. Nicht umsonst heißt das erste Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das wird immer wieder betont, es gibt nur einen Gott. Damit ist Paulus groß geworden als jüdischer Junge. Er war als Jude geprägt von dem monotheistischen Glauben und er bleibt diesem Glauben treu. Er hat das als gut und als richtig befunden und das hat sich auch durch Jesus Christus nicht verändert, der ja auch in demselben Glauben groß wurde als Jude. Gott, der Ursprung allen Lebens, Gott, der Vater der Menschen. Also auch wir Christen bleiben diesem Bekenntnis treu. Einer ist Gott. Er ist der Schöpfer dieser Welt und Vater von Jesus Christus. Und das Interessante ist nun aber, dass Paulus nicht bei seinem Ärger und Zorn über diese vielen Götter, Statuen und Denkmäler stehen bleibt. Das hätte er ja theoretisch auch machen können, gleich so eine Hassrede beginnen nach dem Motto, was seid ihr denn für welche? Habt für jeden Bereich eures Lebens einen eigenen Gott gesucht? Aber das tut er nicht. Wir machen das ja auch manchmal gerne. Wir gehen in einen Gottesdienst und hinterher wird immer erstmal geäußert, was nicht so gut war, was einen gestört hat, was anders ist, was man nicht gewöhnt ist, so wie man nicht geprägt worden ist. Aber Paulus macht das anders und ich finde, da können wir uns Paulus auch als Vorbild nehmen. Er sagt, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Also er würdigt sie. Denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Auf einem Altar stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Anstatt sie zu kritisieren, weil sie so ganz anders sind, als er groß geworden ist und als das, was er glaubt, anstatt sie zu kritisieren, würdigt er sie. Er würdigt die Hingabe und die Gottesfurcht der Athener, anstatt sie zu kritisieren. Mit anderen Worten, er hat für sich ganz schnell geprüft, was ist gut an dem, was ich sehe und was ist nicht gut. Wir benutzen heute gerne das Wort differenzieren, ja, ein bisschen so aussieben, was ist gut, was ist nicht gut. Er würdigt erst einmal das, was er Gutes entdeckt. Und er sieht, dass trotz der Vielzahl der Götter die Athener immerhin offen sind, einen Gott, eine Gotteskraft anzubeten und sich ihr hinzugeben. Und dann schwenkt er um zu seiner eigenen Überzeugung und sagt, in all eurer Verehrung betet ihr in Wahrheit den einen Gott an, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und nutzt eine vielleicht eher negative Verhaltensweise der Athener für seine Absicht, Jesus zu verkünden. Da steht so schön geschrieben, denn sowohl die Athener als auch die Fremden in dieser Stadt beschäftigten sich am liebsten damit, Neuigkeiten zu erfahren und sie weiterzuerzählen. Ich denke, jeder, der das hört oder liest, muss erst mal schmunzeln, denn das kommt uns irgendwie bekannt vor. Stadtgespräch Nummer 1, niemand will es sein, aber jeder will trotzdem gern wissen, was es so an Neuigkeiten gibt und wir tragen auch gerne dazu bei, Neuigkeiten zu verbreiten nach dem Motto, hast du schon gehört. Und genau diese Neugier oder auch Sucht nach Neuigkeiten, die man ja auch kritisieren könnte, die nutzt Paulus für sich und für seine Mission. Denn er bringt tatsächlich Neuigkeiten und was für welche. Er behauptete nämlich nicht nur, dass es nur einen wahren Gott gibt, sondern dass dieser Gott sich durch einen Menschen, nämlich Jesus Christus, offenbart hat und dass dieser Mensch den Tod überwunden hat. Das heißt, das zweite Bekenntnis, die zweite Prägung von Paulus, die ich betrachten möchte, lautet, Paulus glaubt an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da werden die Athener hellhörig, denn ihre bisherigen Philosophien, hier werden die Epikureer und Stoiker genannt, die gingen davon aus, dass mit dem Tod die Seele sich einfach auflöst und dass der Tod eigentlich gar keine Bedeutung im Leben eines Menschen haben sollte. Das Wichtigste, so sagen diese Philosophien, passiert im Hier und Jetzt, in der Findung des individuellen Lebensglücks und in dem Streben nach Weisheit und Einheit mit dem göttlichen Sein. Ich glaube, das sind Philosophien, die wir auch heute sehr verbreitet in unserer Gesellschaft finden. Aber Auferstehung, ein Leben nach dem Tod, lehnten beide dieser Lebensanschauungen ab. Es gibt aber auch einige Gemeinsamkeiten dieser Philosophien mit dem christlichen Glauben und an einer solchen Gemeinsamkeit versucht Paulus aufs Neue die Athener zu begeistern, nämlich indem er ihnen Recht gibt, dass der Mensch göttlicher Abstammung ist. Er sagt, durch ihn allein leben und handeln wir, ja, wir verdanken ihm alles, was wir sind. So wie es einige auch eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. In der Luther-Übersetzung steht, wir sind göttlicher Abstammung. Also er gibt ihnen auch in dieser Hinsicht Recht und sagt, das habt ihr ja schon mal erkannt, dass der Mensch göttlicher Abstammung ist. Aber jetzt beginnt er anders zu argumentieren als die Athener, als die Stoiker. Die Stoiker gehen davon aus, dass in allem, in jeder Materie das Göttliche, die göttliche Ursprungskraft, das Äther vorhanden ist. Paulus hingegen argumentiert natürlich mit seinem Wissen als Jude, mit dem Wissen aus der Tora, aus den 5 Mosebüchern, wo es heißt, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, er bringt seine eigene Prägung, seinen eigenen Glauben, nämlich dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, mit der Prägung der Athener, der Philosophen zusammen. nämlich dass der Mensch mit göttlicher Urkraft erfüllt ist. Und auf diese Art und Weise öffnet er ihre Ohren und Herzen. Aber dann entlarvt er einen Widerspruch in ihrer Philosophie und sagt: Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten. Diese sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellungen. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Also auch hier keine Kritik, sondern er sagt, Gott hat so lange gewartet, er hatte Geduld bis zu diesem Tag. Aber jetzt befiehlt er den Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Mir fällt gerade noch eine dritte Prägung ein. Er ist natürlich auch mit dem Gebot groß geworden, du sollst dir kein Bildnis machen. Auch das war ja im Judentum verpönt. Aber darauf geht er gar nicht ein, sondern er kommt zum Ziel, zur Absicht seiner Rede, nämlich die Menschen aufzurufen, umzukehren, ihr Verhalten zu ändern. Gott ruft zur Umkehr, Gott ruft zur Buße. Kehrt euch ab von dem, was euch bisher negativ beeinflusst oder gar von der Wahrheit abgebracht hat. Setzt euch ehrlich mit euren Glaubensansichten auseinander. Prüft, was davon bestehen kann und was nicht. Das sind dieselben Fragen eigentlich wie am Anfang. Wovon seid ihr geprägt worden? Bekennt ihr euch heute noch zu diesen Prägungen oder nicht? Sind sie euch hilfreich oder nicht? Das Problem ist, viele haben Angst vor solch einer Auseinandersetzung, weil sie nicht wissen, was dann am Ende davon übrig bleibt. Es wäre ja schlimm, wenn am Ende die Erkenntnis bliebe, dass alles bisher Geglaubte falsch war, ein Irrglaube. Wer an diesen Punkt schon mal gekommen ist, wer sich dieser Auseinandersetzung nicht entzogen hat, sondern sich ihr gestellt hat und solch eine schmerzhafte Erkenntnis verarbeiten musste, dass ein Mensch, dem man vertraut hat, doch nicht vertrauenswürdig ist. Wenn man sich der bitteren Wahrheit stellen muss, dann glaube ich, dass trotz aller Schmerzen und Bitterkeit einen diese Wahrheit frei macht. Und an diesem Punkt kann auch nur eine Umkehr entstehen. An diesem Punkt kann man einen neuen Weg betreten, neue Verhaltensweisen, einen neuen Glauben lernen. Ich stand schon an solchen Wendepunkten in meinem Leben, wo ich alles in Frage gestellt habe. Aber ich sage euch, erst an solchen Wendepunkten kann man dem wahren Gott begegnen, auch wenn es eben schmerzhaft ist. Es ist ein Gott, der keine Angst hat, sich diesen Fragen und diesen Zweifeln zu stellen. Und wer sich nicht auf diesen Dialog mit Gott, mit sich selbst und mit anderen Christen einlässt, der bleibt ein Sklave seiner Angst und letzten Endes auch ein Sklave seines Selbstbetruges. Meine Erfahrung ist die, dass wir in der Auseinandersetzung mit Gott, mit der Bibel, mit der christlichen Lehre vielleicht tatsächlich einmal hinunter in ein Tal müssen, dass wir vielleicht enttäuscht werden. Aber enttäuscht werden heißt auch von einer Täuschung befreit werden. Das ist traurig, das tut weh, aber es befreit. Es macht frei zu neuem Handeln. Es macht frei, Gott neu zu begegnen. Darum glaube ich, dass wenn wir hinuntergehen in dieses Tal der Auseinandersetzung, dass wir in jedem Falle gestärkt und gereinigt und geläutert da wieder herauskommen. Wer sich einmal den großen Zweifeln, zum Beispiel dem Zweifel an der Auferstehung Jesu Christi, gestellt hat, der wird danach befreiter und ehrlicher sein im Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Bekenne lieber, dass du nicht daran glauben kannst und mach dich auf den Weg, dich damit auseinanderzusetzen, als anderen etwas vorzumachen und dich dein Leben lang selbst zu belügen. Ein Glaube, der nur auf ein äußerliches Ja aufbaut, das kein Fundament hat oder dessen Fundament sogar Nein heißt, der wird bei jedem ersten Sturm in sich zusammenfallen. Das ist wie eine leere Hülle, wo kein Inhalt dahinter ist. Dieser Glaube wird dich nicht durch die Schwierigkeiten deines Lebens tragen. Paulus selbst, und das ist eben diese zweite Prägung, hat sich abgekehrt von einer früheren Prägung, von einem früheren Glauben. Er selbst hat nämlich diese Umkehr, diese Bekehrung erlebt. Er konnte zunächst nämlich auch nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Er hat alles dafür getan, diejenigen, die das verkündeten, zu verfolgen und gefangen zu nehmen. Und er hat das im guten Glauben getan als Jude, bis ihm eines Tages Jesus Christus selbst begegnet ist. Und in diesem alles entscheidenden Moment musste er erkennen, dass sein bisheriger Glaube Jesus Christus betreffend falsch gewesen ist. Und er kehrt um. Ihm fällt es wie Schuppen von den Augen, steht in der Bibel. Die Täuschung wird weggenommen. Ja, er war bestimmt auch enttäuscht. Stellen Sie sich das mal vor, Sie kämpfen für ein Ziel und sind total überzeugt davon und dann müssen Sie feststellen, es war das falsche Ziel. Es hat mich in die falsche Richtung gedrängt oder gezogen. Aber genau weil er selber diese Umkehr von einer Prägung erlebt hat, genau deshalb kann er auch mit fester Überzeugung zu den Athenern sagen, kehrt um zu dem wahren Gott, kehrt um zu Jesus Christus, seinem Sohn. Er kann euch wahre Erfüllung schenken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass jeder von uns sich mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Glaube ich an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten? Und egal, wie die Antwort dann lautet, sie soll vor allen Dingen ehrlich sein. Denn etwas, was Gott hasst und verabscheut, ist Unehrlichkeit, Falschheit, Heuchelei. Und wenn wir sagen, ja, ich glaube das, dann kann es dafür viele Gründe geben. Es kann ein persönliches Bekehrungserlebnis zugrunde liegen, wie bei Paulus. Aber es kann auch eine logische Argumentierung uns dahin führen. Denn wenn er nicht auferstanden ist, was ist dann mit all den anderen Worten, die er gesagt hat? Waren die auch gelogen? War Jesus ein Scharlatan? Wenn wir sein Leben betrachten, müssen wir schon zu der Antwort kommen, nein, war er nicht. Oder wenn wir sagen, ja, ich glaube das, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Aber ich weiß nur, ich glaube. Auch das gibt es. Wir müssen auch nicht alles begründen. Das ist auch so etwas, was unsere Gesellschaft uns aufdrängt, dass wir für alles einen triftigen Grund haben müssen. Aber es gibt viele Dinge im Leben, die wir tun, ohne zu wissen warum. Und ich glaube, das darf man gelten lassen, wenn man sagt, ich glaube daran, aber ich kann es dir nicht begründen. Auf jeden Fall sollte jeder sich fragen, glaube ich das? Das ist wichtig, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, weil es die Grundlage unseres Glaubens ist. Und wenn die Antwort Nein lautet, wenn du zu der Antwort kommst, nein, ich kann es eigentlich nicht glauben, dann steh doch dazu. Gott wird dich deshalb nicht ablehnen, nur weil du zu ihm ehrlich sagst, ich kann es nicht glauben. Aber als Christ diese Frage unbeantwortet zu lassen, ich glaube, dass das nicht geht. Auch die Leute, die Paulus zuhörten, beginnen bei dem Punkt über die Auferstehung zu streiten. Da steht, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Ja, die machen sich lustig über ihn, so wie wir das vielleicht auch manchmal erleben. Andere aber meinten, darüber wollen wir später noch mehr hören. Also nicht alle sind sich am Ende einig, ja, wir glauben daran, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ganz am Ende dieses Kapitels steht sogar, einige Leute, die durch seine Rede zu glauben begonnen hatten, gingen mit ihm. Einige steht dort. Also einige ist nicht mal die Hälfte. Das ist eine ziemlich geringe Ausbeute, um es genau zu sagen. Paulus hat auch selbst später in seinen anderen überlieferten Briefen nie mehr von seiner Zeit in Athen berichtet, wahrscheinlich weil seine Mission dort mehr oder weniger erfolglos blieb. Vielleicht waren die Menschen in Athen, einer Stadt, die als Mutter der abendländischen Philosophie gilt, so stark von den damals vorherrschenden Weltansichten und Philosophien geprägt, dass sie eben nicht offen waren, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Die hatten ihre Brille auf mit dem, was sie da täglich gehört haben. Das heißt, ob Gottes Wort Frucht bringt in deinem Leben oder nicht, ob jemand Glauben findet oder nicht, hängt zu einem großen Stück auch von der Bereitschaft des Zuhörers ab, sich auf etwas Neues einzulassen, beziehungsweise eigene Überzeugungen und Prägungen kritisch zu hinterfragen und zu prüfen. Darum zum Schluss nochmal die Fragen, denen wir uns auch auf der Freizeit gestellt haben. Wie bin ich geprägt worden? Welche Personen haben mich positiv, negativ geprägt und beeinflusst? Welches Ereignis hat mich tiefgreifend verändert? Und woran merke ich das? Gibt es vielleicht mehrere Ereignisse? Und womit habe ich mich selbst total überrascht? Wo habe ich auch so eine 180-Grad-Wende zu früheren Prägungen erlebt? Wie kam es dazu? Und ich möchte heute zum Abschluss dieser Predigt noch drei existenzielle Fragen für uns Christen hinzufügen. Wir haben sie vorhin im Glaubensbekenntnis bekannt. Aber nur weil wir es mitsprechen, heißt es noch lange nicht, dass wir auch wirklich glauben. Darum diese drei Fragen an jeden von uns. Glaubst du an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubst du an Jesus Christus, seinen Sohn, der als Mensch geboren wurde und gelebt hat, der am Kreuz gestorben ist für deine Schuld und der von den Toten auferstanden ist, um dir den Weg ins ewige Leben zu bereiten? Und glaubst du an den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die dich führt, stärkt, ermutigt, tröstet auf dem Weg der Nachfolge? Stelle dich diesen Fragen und möge die Antwort darauf Frucht bringen in deinem Leben. Amen.